Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Im Profil. Ich möchte Ihnen heute die Russland-Delegation des Europäischen Parlaments vorstellen. Und dazu freue ich mich nämlich sehr, dass ich in Hamburg Knut Fleckenstein, Mitglied des Europäischen Parlaments, am Hörer habe. Er ist Vorsitzender der Russland-Delegation des Europäischen Parlaments. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Fleckenstein, Sie sind Hamburger und Sie sind seit der letzten Europawahl Mitte letzten Jahres im Europäischen Parlament. Wie ist es denn gekommen, dass Sie sich ausgerechnet für Russland und für die Russland-Delegation interessiert haben und dort Vorsitzender geworden sind?
Also für die Russland-Delegation und unser Verhältnis EU-Russland habe ich mich immer schon interessiert. Ich habe vorher einige Jahre im Mineralölgeschäft verbracht. Ich habe einige Jahre im Hamburger Rathaus verbracht und dort mit St. Petersburg viel zu tun gehabt, unserer Partnerstadt. Aber ich glaube, in erster Linie ist die EU ja ein großes Friedensprojekt, das allerdings nur klappen kann auf diesem Kontinent, wenn wir auch mit den russischen Partnern gemeinsam an der Zukunft arbeiten. Deshalb halte ich das für sehr wichtig und da wollte ich gerne mitwirken.
Dazu war ja jetzt auch gerade im letzten Jahr reichlich Gelegenheit. Das war ein spannendes Jahr, würde ich mal sagen, in den deutsch-russischen, aber auch in den europäisch-russischen Beziehungen. Wenn ich da zum Beispiel an die jetzt verbesserten polnisch-russischen Beziehungen denke, oder aber auch an die Frage der Pipeline durch die Ostsee, die gebaut werden soll und viele, viele andere Themen. Wie sehen Sie denn die Entwicklung jetzt und den aktuellen Stand der europäisch-russischen Beziehungen?
Also ich sehe sie ähnlich, wie Sie sie eben beschrieben haben. Ich glaube, dass wir in einer ganzen Reihe von Punkten vorangekommen sind. Sie haben das Verhältnis zwischen Polen und Russland angesprochen. Dieses Verhältnis prägt auch ganz entscheidend mit das Verhältnis des Europäischen Parlaments zu seinen russischen Pendants, weil natürlich es uns nicht egal sein kann, wenn es in Polen eine Menge Vorbehalte und Zögerlichkeiten gibt aufgrund der Geschichte, die dieses Land hinter sich hat. Und es ist unsere Aufgabe, oder meine Aufgabe auch als Vorsitzender innerhalb des Europäischen Parlaments, zunächst einmal eine gemeinsame Sprache zu entwickeln. Und die ist, wie Sie sich denken können, doch relativ unterschiedlich, ob Sie mit Kollegen aus den baltischen Ländern sprechen, aus Polen, aus Tschechien, oder ob Sie mit Kollegen sprechen aus Belgien oder Luxemburg. Und insofern glaube ich, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben, innerhalb unseres Europäischen Parlaments. Das Zweite, was die Beziehungen zu Russland angeht, haben Sie das Beispiel Fleischkonflikt genannt, aber es gibt natürlich viel ganz andere, die uns beschäftigt haben noch vor einiger Zeit. Dazu gehört das Thema Energiesicherheit bzw. Liefersicherheit. Dazu gehört das gesamte Problem im Konflikt mit Georgien. Und ich glaube, dass wir von Parlamentariern zu Parlamentariern eine Arbeitsweise gefunden haben, die es uns erlaubt, auch ein bisschen tiefer in die Dinge einzusteigen und ein bisschen offener, als es bisher der Fall war, zu diskutieren, in der Hoffnung, immer Empfehlungen auch für unsere Regierung oder die Europäische Kommission zu erarbeiten.
Wie muss man sich das denn konkret vorstellen? Man kennt vielleicht im Deutschen Bundestag zum Beispiel die Parlamentariergruppen. Das sind bilaterale Gruppen, wo jeweils einige deutsche, einige russische Parlamentarier oder mit anderen Ländern gibt es das auch zusammenkommen. Im EU-Parlament ist es ja schon etwas komplizierter, weil ja Parlamentarier aus 27 EU-Mitgliedstaaten zusammenkommen. Ich nehme doch an, es sind nicht aus allen Mitgliedstaaten auch Parlamentarier in der EU-Russland-Delegation. Und wie läuft denn die konkrete Arbeit ab?
Die konkrete Arbeit zwischen dem Europäischen Parlament und der russischen Staatsduma und dem Föderationsrat läuft so ab, dass wir auf unserer Seite 31 Mitglieder benannt haben vom Parlament aus, die nicht, Sie haben recht, nicht aus allen Ländern, aber doch aus sehr vielen sich zusammensetzen. Ganz viele aus dem östlichen Teil der Europäischen Union und 31 Mitglieder der russischen Staatsduma bzw. des Föderationsrates. Und diese Sitzungen, die ein- bis zweimal im Jahr offiziell stattfinden, werden vorbereitet zunächst einmal intern, indem wir uns zu bestimmten Themen eine eigene Meinung bilden oder festlegen, wie wir bestimmte Fragen diskutieren wollen, aber auch sozusagen mit unseren russischen Gesprächspartnern haben wir vereinbart, nicht mehr uns ein-, zweimal im Jahr zu treffen und 3 Tage über alles und jedes zu reden, sondern in Art Working Groups einzelne Themen zu vertiefen, um sie dann am Jahresende in einer gemeinsamen, wenn Sie so wollen, Plenarsitzung des gemeinsamen Ausschusses dann auch ja noch einmal zu diskutieren und eventuell hoffentlich Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, die wir anderen an die Hand geben zur Arbeit.
Worin liegt denn der Unterschied jetzt von so einer multipolaren Arbeitsgruppe oder einer Kommission, die eben die EU mit Russland verbindet und europäisch-russische Themen diskutiert, zu bilateralen Parlamentarierkontakten? Was ändert sich da in der Arbeitsweise, in den Themen und in den Schwierigkeiten, die man da vielleicht auch vorfindet?
Also bei den Themen geht es ja zunächst einmal darum, den Russen deutlich zu machen, dass es bestimmte Dinge gibt, wie zum Beispiel Energiefragen, die früher selbstverständlich jeweils bilateral verhandelt wurden, wo sich aber diese Europäische Union mehr und mehr bemüht, mit einer Stimme zu sprechen und auch als ein ernstzunehmender Gesprächspartner für alle da zu sein. Das ist auch für die russische Seite eine Umstellung, weil sie bis zum Vertrag von Lissabon zumindest nicht so recht wusste, was denn nun wirklich bilateral und was als EU sozusagen mit einem Partner zu besprechen ist. Das hat sich ein bisschen geändert durch die Rahmenbedingungen, die uns der Vertrag von Lissabon gegeben hat mit der hohen Repräsentantin und Vizepräsidentin, was die Außenpolitik angeht, Casey Ashton, auch natürlich mit dem Präsidenten der Europäischen Union, mit Herman von Rompuy, gibt es zumindest Personen und damit auch verbunden Apparate, die für sie auch die Gespräche mit den, ich sag jetzt mal, westeuropäischen Ländern erleichtern. Sie müssen sich nicht alle halbe Jahr umstellen auf eine neue Präsidentschaft und dementsprechend neue Ziele in der Politik, sondern sie können über einen längeren Zeitraum mit den EU-Gesprächspartnern an der Lösung von bilateralen Fragen arbeiten. Das macht einen großen Unterschied aus. Der zweite Unterschied ist allerdings intern. Natürlich ist es so, dass unsere Länder auch eigene Interessen haben, auch eigene Geschichte, eigene Ressentiments, eigene Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten. Und da ist es natürlich für die Russen, für die russische Seite, einfacher manchmal, oder sie haben das Gefühl, es wäre einfacher, ach, lass uns das doch mit den Deutschen und den Holländern und den Briten und den Franzosen verhandeln. Warum sollen wir mit der EU sprechen, wo doch eine ganze Reihe von sehr vorsichtigen Staaten, sage ich mal, gegenüber Russland auch dabei sind und das Ganze etwas schwieriger gestalten. Unterm Strich müssen wir den russischen Gesprächspartnern klar machen, dass es sich auch für sie lohnt, mit den 27 Staaten sozusagen verkörpert durch die EU zu sprechen und dass es für sie besser ist, als wenn sie mit jedem Einzelnen redet.
Das hört sich nach einem längeren Entwicklungsprozess an, der da im Gange ist und sicherlich noch viel Zeit brauchen wird, bis man da wirklich angekommen ist. Wenn man jetzt mal ein bisschen weiter in die Zukunft schaut, welche Art soll denn Ihrer Meinung nach die europäisch-russischen Beziehungen in 10 oder in 20 Jahren sein? Der Altkanzler Gerhard Schröder hat zum 65. Jahrestag des Kriegsendes in Berlin gerade gesagt, Er wünsche sich eine enge Assoziierung Russlands an die EU, also so etwas wohl wie eine privilegierte Partnerschaft, wie sie manche jetzt der Türkei anbieten wollen, aber eben keine Mitgliedschaft. Was meinen Sie denn, wie wird es aussehen zwischen Russland und der EU in 10 oder in 20 Jahren?
Also ganz genau kann es Ihnen natürlich keiner sagen, ich auch nicht. Aber ich glaube auch, dass eine Assoziierung eher wahrscheinlich ist als eine Mitgliedschaft, weil die Russen nicht zu Unrecht natürlich auch ihr Gewicht, sage ich mal, nicht als einer von 29, 28 dann einbringen wollen, nach heutiger Sichtweise zumindest. Und nicht mit dem sozusagen Gewicht von Luxemburg und Belgien verglichen werden wollen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist nicht so sehr, wie das organisatorisch gehandhabt wird. Das Wichtigste ist, dass wir uns bewusst sind, dass es eine ganze Reihe von Aufgaben gibt, die nur lösbar sind, wenn wir gemeinsam sozusagen an dieser Lösung arbeiten und gemeinsame Ergebnisse hervorbringen. Da ist zunächst mal die sicherheitspolitische Frage auf unserem Kontinent. Da gibt es interessante Aufsätze in der letzten Zeit ja auch von dem ehemaligen Verteidigungsminister Volker Rühe, der darauf hinweist, dass wir eigentlich eine ganze Reihe von Jahren jetzt nach dem Ende des Kalten Krieges nicht ausreichend genutzt haben, zu überlegen, wie wir Sicherheitspolitik in Europa gemeinsam gestalten wollen. Da gibt es den Vorschlag von Präsident Medvedev, die OSZE noch einmal sozusagen unter einem weiterzuentwickeln. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Feld. Das zweite Feld ist sind Fragen des Klimaschutzes und Klimawandels. Energieeffizienz ist etwas, was in Russland dringend notwendig ist, auch damit ihre großen Kombinate und Firmen und Unternehmen wirtschaftlicher arbeiten können. Und es ist insgesamt für diese Erde notwendig, damit alle ihren Beitrag leisten, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Also gibt es eine ganze Reihe von Aufgaben, die man, glaube ich, sinnvollerweise nur gemeinsam auch lösen kann. Ob das dann mit einem Assoziierungsvertrag, einem Kooperationsvertrag, ob es ganz andere Strukturen zum Teil geben wird, in der die EU und Russland dann Mitglied sind, das weiß ich nicht. Wichtig ist mir, dass wir miteinander reden und dass wir ein bisschen offener und konstruktiver das tun, als wir es in den letzten 20 Jahren nach dem Kalten Krieg getan haben. Da hat Deutschland eine sehr positive Rolle mit Gerhard Schröder, mit Steinmeier, auch mit der Regierung, ersten Regierung Merkel auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt, geleistet. Und auf diesem Weg sollte auch die Europäische Union insgesamt vorangehen.
Also auf jeden Fall noch viel Arbeit für die Russland-Delegation des Europäischen Parlaments. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Knut Fleckenstein, dem Vorsitzenden und Mitglied des Europäischen Parlaments, dem Vorsitzenden dieser Russland-Delegation. Vielen Dank nach Hamburg.
Ja, vielen Dank, Herr Götz. Tschüss.